Guten Abend, ich begrüße alle herzlich zur Fortsetzung in 2 Timotheus 2. Wir kommen zu Vers 14. Wir haben gesehen, es gibt eine ganze Serie, Abfolge von Befehlen, Geboten Gottes an Timotheus, gegeben durch den Apostel Paulus. Wenn man alle Befehlsformen sich in der Bibel anstreicht, was ich so mache, dann sieht man beim Durchblättern in Kürze gegen 40 Befehle. Es gibt ja manche Leute, die sagen, ich liebe nicht theoretische Predigten. Ich möchte einfach wissen, was ich nach dem Sonntag am Montag zu tun habe. Okay? Der 2. Timotheusbrief ist ein kurzer Brief von 4 Kapiteln und man ist gleich bedient mit 40 Befehlen. Aber man könnte auch den 1. Timotheusbrief nehmen, da hat man auch noch mehr als 30, auch ein kurzer Brief, Titusbrief auch. Das heißt, mit diesen drei kleinen Briefen haben wir schon 90 Geboten. Wenn wir alle anderen Briefe dazu nehmen, wir kommen auf hunderte von Geboten. Natürlich sagt die Bibel uns ganz konkret, was man ab Montag tun kann und Dienstag, Mittwoch und so weiter. Aber das Wunderbare ist, dass das Wort Gottes nicht so ist wie ein Gesetzbuch, das einfach so Paragraphen auflistet, sondern es zeigt uns die Gedanken Gottes, seinen Heilsplan. Und da sind diese Gebote eingebettet. Und wenn man den Heilsplan Gottes kennt und die Gedanken und das Wesen Gottes, dann macht das einem Freude, diese Gebote auch umzusetzen. Und in diesem Sinn wollen wir da weiterfahren in Kapitel 2, Vers 14. Darf ich bitten, dass wir einmal vorgelesen bekommen bis Vers 21.
Dies bringe in Erinnerung, indem du ernstlich vor dem Herrn bezeugst, nicht Wortstreit zu führen, was zu nichts nütze, sondern zum Verderben der Zuhörer ist. Befleißige dich, dich selbst Gott als bewährt darzustellen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Die ungöttlichen, leeren Geschwätze aber vermeide, denn sie werden zu weiterer Gottlosigkeit fortschreiten und ihr Wort wird um sich fressen wie Krebs. Unter welchen Hymenäus ist und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind, indem sie sagen, dass die Auferstehung schon geschehen sei und den Glauben einiger zerstören. Doch der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel, der Herr kennt, die sein sind, und jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab vor der Ungerechtigkeit. In einem großen Haus aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, und die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Wenn nun jemand sich von diesen reinigt, so wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich, dem Hausherrn, zu jedem guten Werk bereitet.
Danke. Vers 14 beginnt mit einem Befehl. Dies bringe in Erinnerung. Was bedeutet das? Bibelauslegung ist ja nicht, dass wir unsere eigenen Gedanken in die Bibel hineinprojizieren, sondern dass wir herausholen und erklären, was da steht. Und das ist eben nötig, wenn ein Ausdruck nicht so auf Anhieb klar ist. Dies bringe in Erinnerung. Was soll er jetzt konkret tun?
Etwas, das Sie schon wissen, sollen Sie auch anwenden.
Also etwas, das eigentlich schon bekannt ist, das muss immer wieder mal neu gesagt werden. Und so ist es auch beim Predigen in der Gemeinde. Manchmal sagt mir meine Frau, aber darüber hast du auch schon gepredigt. Natürlich, aber da waren auch viele andere Leute da, die das nie gehört hatten. Und es ist sowieso wichtig, dass Dinge nicht nur einmal gesagt werden. Es ist sehr wichtig, dass Dinge immer wieder gesagt werden. Weil ein Mal kann bei Gewissen sofort einschlagen. Bei anderen braucht es zweimal, bei anderen noch mehr. Und so müssen Dinge einfach immer wieder mal besprochen und aufgebracht werden. Und worum geht es hier jetzt ganz konkret? Was muss hier in Erinnerung gerufen werden?
Ja, das Wort ist gewiss.
Jetzt würdest du sagen, in diesem Vers, Vers 14, wo steht, das Wort ist gewiss? Ja, das hatten wir ja in Vers 11. Aber wenn er jetzt hier sagt, dies bringe in Erinnerung. Ja, wir schauen mal den Satz an, in seinem weiteren Verlauf. Ja?
Der Wortschreit, wo noch er steht,
also, ja.
Man soll nicht den Wortstreit führen.
Also nicht Wortstreit zu führen. Dies bringe in Erinnerung. Nicht Wortstreit zu führen. Es ist dann noch eingefügt, indem du ernstlich vor dem Herrn bezeugst. Das heißt, du, Timotheus, musst dir bewusst sein, du stehst vor dem Herrn. Und du musst dir vor dem Herrn ganz klar sagen, wie ein Versprechen: Das will ich nicht. Also streiten ist ein No-Go. Und das musst du immer wieder mal sagen, dass das zu beachten ist. Und weiter wird dann erklärt, Wortstreit führt zum Verderben der Zuhörer. Das schadet den Leuten, die das mitbekommen. Das bringt sie nicht weiter, sondern das macht Abbruch. Das kann sogar im Glauben schädigen. Und ganz allgemein ist zu sagen, es ist nichts nütze. Es bringt nicht vorwärts. Nun, Wortstreit, das griechische Wort hier bedeutet Krieg führen mit Wörtern. Krieg führen, eine Schlacht führen. Und das geht überhaupt nicht. Da müssen wir uns ganz klar davon distanzieren. Das wird auch weiter gesagt später in Vers 24. Liest du das noch vor, Sven?
Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, duldsam, der in Sanftmut die Widersacher zurechtweist.
Nur noch weiter.
Der in Sanftmut die Widersacher zurechtweist, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels, die von ihm gefangen sind, für seinen Willen.
Danke. Und hier das Wort soll nicht streiten. Das ist Machomai auf Griechisch. Das bedeutet eben Krieg führen. Und ist verwandt mit diesem Wort hier, Wortstreit führen. Das ist Logo Macheo. Das Mach ist da drin. Griechisch Mache ist eine Schlacht, ein Krieg. Und darum haben wir hier also Schlacht, Krieg mit Wörtern. Und ganz allgemein, Vers 24, nicht Krieg führen. Sondern man muss gegen solche, die widersprechen, er nennt da die Widersacher. Das sind Leute, die widerstehen der Wahrheit, die sprechen dagegen, die argumentieren dagegen. Und da sagt er, ein Knecht des Herrn soll erstens mal
milde
sein. Also nicht eben ein Schläger sein, ein Schläger mit Wörtern, sondern milde. Das bedeutet auch Fähigkeit, an den Tag legen, abzufedern. Und dann zweitens?
Lehrfähig.
Und was bedeutet das?
Im Wort so gegründet sein, dass man die Widersacher aufgrund vom Wort zum Rechten weisen kann.
Genau, und das bedeutet eben begründen anhand des Wortes, anhand der biblischen Lehre, warum das nicht richtig ist. Also, es wird hier nicht gesagt, ein Knecht des Herrn soll einfach schweigen, wenn Widerspruch da ist. Aber milde sein. Also das ist schon wichtig, wie geht man mit der anderen Partei um? Mit einer Sanftmut, die zeigt, dass man den anderen achtet, Liebe entgegenbringt, Aber das heißt nicht, dass man dann den Kopf nicken muss, sondern lehrfähig heißt, erklären, wie es nach der Bibel richtig ist. Was sagt die Bibel konkret? Also nicht einfach, so ist es, als Gegenargument, sondern ganz klar anhand der Bibel begründen, lehrfähig. Und drittens,
duldsam.
Also das heißt, wenn zum Beispiel üble Begriffe und Attacken kommen von der anderen Seite, ich habe das auch schon in öffentlichen Debatten erlebt, sehr übel. Der Gesprächspartner, der war ganz anständig und freundlich. Die Freidenker hatten den eingeladen, einen Biologen, und zwar den Chef vom Naturmuseum in St. Gallen. Und das war eine ganz freundliche, eben in gegenseitiger Achtung durchgeführte Debatte. Aber der Moderator von den Freidenkern, das war wirklich unterste Schublade. Der hatte gehofft, der Museumsleiter würde mich angreifen und runtermachen. Und das hat er eben nicht gemacht, sondern blieb anständig und freundlich. Und dann meinte er, er müsse diesen Part spielen. Und das war natürlich sehr, sehr übel. Aber wenn man dann eben auf die gleiche Art wieder zurückgeben würde, das ist ein No-Go. Das geht nicht, und darum muss man eben auch gewisse Dinge einstecken. Das ist duldsam. Nicht milde sein, haben wir gesehen, das ist überhaupt eben eine sanfte Art haben, aber duldsam ist eben auch einstecken, ohne zurückzugeben. Und dann wird weiter gesagt, Vers 25, der in Sanftmut die Widersacher zurechtweist. Also wieder die Art und Weise. Sanftmütig heißt eben mit einer Demut, nicht mit einer Frechheit und Achtungslosigkeit, sondern genau das Gegenteil. Aber dann doch argumentiert, die Widersacher zurechtweist. Und das alles immer in der Hoffnung, ob Gott ihnen nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit. Es könnte ja eine Chance sein, dass der andere seine Schuld vor Gott erkennt und umkehrt und die Wahrheit der Bibel erkennt. Ja, und jetzt gehen wir aber zurück zu Vers 14. Nicht Wortstreit zu führen, was zu nichts nütze ist. Das muss man immer wieder sagen. Also solche Debatten, wo es geht um Krieg mit Worten, das geht nicht. Aber wir haben im Neuen Testament ein Beispiel von jemandem, der eine Debatte gehabt hatte mit orthodoxen Juden.
Stephanus.
Schlagen wir mal auf. Stephanus, als Folge davon wurde er schließlich umgebracht. Das hat ihm das Leben gekostet. Aber wir schauen uns an, was da in Kapitel 6 über ihn steht. Was schlägst du vor? Lesen wir ab Vers 8. Apostelgeschichte 6, ab Vers 8. Bitte ein paar Verse.
Stephanus aber, voll Gnade und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Es standen aber einige auf von der sogenannten Synagoge der Libertiner und der Kyrenäer und der Alexandriner und derer von Zilizien und Asien und stritten mit Stephanus. Und sie vermochten der Weisheit und dem Geist, womit er redete, nicht zu widerstehen. Da schoben sie heimlich Männer vor, die sagten, wir haben ihn Lästerworte reden hören gegen Mose und Gott. Und sie hetzten das Volk und die Ältesten und die Schriftgelehrten auf, und sie fielen über ihn her und rissen ihn mit sich fort und führten ihn vor das Synedrium.
Ja, und dann stellen sie falsche Zeugen auf, und schließlich kommt es ja zu seiner Hinrichtung durch Steinigung. Aber eben eindrücklich, es heißt nicht, er stritt, sondern Sie von diesen verschiedenen Synagogen aus der Diaspora, die haben gestritten mit Stephanus, Vers 9. Aber Stephanus hat eben nicht gestritten, sondern milde, duldsam, lehrfähig geantwortet. Und die Schrift sagt, sie vermochten der Weisheit und dem Geist, womit er redete, nicht zu widerstehen. Und wir haben noch ein wunderbares Beispiel in Apostelgeschichte 18. Ja, gerne.
In Apostelgeschichte 7, 51.
Ja.
Ist ja dann immer noch Stephanus mit seinem Höhepunkt, wo eigentlich sagt, ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen Herz und Ohren und so weiter. Ist da auch, ist nicht der Stephanus?
Doch, das ist Stephanus, klar, klar, alles korrekt.
Genau.
Und ich wiederhole gleich für den Livestream.
Genau. Aber da ist ja auch, das ist nicht ruhig gesagt gewesen, wahrscheinlich, oder? Da war schon irgendwie eine laute Stimme drin, also auch bei den Wehen des Herrn war wahrscheinlich nicht eine ruhige Stimme,
ja,
im Sinn von Sanftmut und Milde. Oder ist das unsere, lese ich das aus meiner Kultur hinein? Was will ich sagen?
Überhaupt nicht. Also, ich wiederhole, in der Rede von Stephanus, es ist ja so, wir haben gelesen, Kapitel 6, er wurde dann verhaftet, vor den Sanhedrin geführt, man hat falsche Zeugen gegen ihn aufgestellt. Und dann durfte er wenigstens noch eine Verteidigungsrede halten. Und die beginnt in Kapitel 7, ab Vers 1. Der Hohepriester aber sprach, ist dies so? Er, Stephanus, aber sprach, Brüder und Väter, hört. Und da kommt diese lange Rede in Kapitel 7, wo er die ganze Heilsgeschichte von Anfang der Geschichte Israels aufrollt bis zu dem Kommen des Herrn Jesus als Messias. Also eine wunderbare Rede. Die macht übrigens 5% der Apostelgeschichte aus. Das zeigt uns, die ist ganz entscheidend wichtig. Und all die Anspielungen, die er macht mit diesen ausgewählten Beispielen aus dem Alten Testament, das ist einfach grandios. Also was da an Argumentation drinsteckt. Und nun die Frage von André. Aber so am Ende seiner Rede ist das ja nicht gerade sehr sanft, wenn er sagt in Vers 51, ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widerstreitet alle Zeit dem Heiligen Geist wie eure Väter, so auch ihr. Und die Frage, wie kommt es denn, dass ihr so spricht? Nun, wir müssen uns im Klaren sein. Jetzt ist er da vor dem obersten Gerichtshof und er wird mit falschen Zeugen angeklagt. Also, er sah sein Ende kommen. Und wirklich, die sind nachher auf ihn losgestürzt. Das war nicht ordentlich, denn damals hatte Israel kein Recht mehr auf Todesstrafe. Das wurde ab dem Jahr 6 nach Christus entzogen. Und darum, im Fall der Kreuzigung Christi, war es ja so, der hohe Priester, das gleiche Gericht, hat den Herrn zum Tod verurteilt, aber dann wurde er den Römern überliefert, um die Todesstrafe auszuführen, weil Israel von den Römern her kein Recht hatte dazu. Aber hier haben sie ihn dann spontan gesteinigt. Also gegen jegliches römisches Recht, das in Israel Geltung hatte. Nun, da am Schluss sagt er, ihr Halsstarrigen und Unbeschnitten an Herz und Ohren. Und das müssen wir auch sehen, wie das bei dem Herrn Jesus war. Er ist ja das vollkommene Vorbild. Und zwar sehen wir zum Beispiel am Dienstag vor Karfreitag. Das wird in Matthäus 21 beschrieben, 22, 23, 24. Der Jesus war den ganzen Tag über im Tempel und hatte Diskussionen mit verschiedenen Gruppen des Judentums. Und da wurde klar, alle lehnen ihn ab. Aber es ist einfach grandios zu sehen, wie der Jesus mit diesen Feinden, mit diesen Gegnern argumentiert hat. Und es ist alles so liebevoll, aber so scharf in der Argumentation, in der Anwendung der Schrift. Niemand konnte ihm widerstehen. Aber es war alles so gewinnend. Und manchmal benutzte er Gleichnisse, um die Sache nicht allzu direkt und frontal zu sagen. Aber auch so wurde es klar, was er sagen wollte. Aber es ist einfach anders, wenn man Dinge eben auf eine Art sagt, die die volle Wahrheit zum Ausdruck bringt, aber nicht so, dass man das Gefühl hat, jetzt wird man ins Gesicht geschlagen. Und da sehen wir, wie der Herr Jesus das gemacht hat. Aber dann, ganz am Schluss des Tages, in Matthäus 23, da kommen diese 8 Weherufe. Und er sagt, wehe euch, Pharisäer, Schriftgelehrte. Und er bezeichnet sie mit Ausdrücken, die sehr hart sind. Wir können kurz aufschlagen. Matthäus 23, ab Vers 13 beginnen diese 8 Weherufe. Also im Mehrheitstext sind es 8 Weherufe. Wehe aber euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler. Und dann Vers 16, wehe euch, blinde Leiter. Und Vers 17, ihr Narren und Blinde. Und in den weiteren Versen noch mehr, aber ich möchte noch verweisen auf Vers 32. Macht das Maß eurer Väter voll. Ihr macht das Maß eurer Väter voll. Ihr Schlangen, ihr Otternbrut, wie solltet ihr dem Gericht der Hölle entfliehen? Nachdem eben alle Diskussion abgeschlossen war, war eigentlich der Punkt erreicht, wo der Herr ihnen noch eine letzte, aber ganz scharfe Warnung gab. Wehe bedeutet noch nicht verflucht. Wehe gibt eigentlich noch die Chance, eine letzte Möglichkeit der Umkehr zu nehmen. 8-mal wehe, aber mit ganz scharfen Ausdrücken, die der Herr normalerweise eben so nicht verwendet hat. Das hat sich alles geändert, weil eben niemand konnte ihm antworten und trotzdem waren sie nicht bereit, irgendetwas zu ändern. Und darum hier nochmals ein ganz scharfes Wort. Das sind aber Ausnahmefälle, wo es wirklich der Situation voll angemessen ist. Und so war das eben auch bei Stephanus. Das war garantiert nicht die Art und Weise, wie er die Gegner bei den Diskussionen angesprochen hatte. Aber dort vor Gericht, wo er sah, jetzt werden sie mich umbringen, da gibt er noch ein ganz, ganz scharfes Wort. Die Umstände, die Situation, aber das ändert eben überhaupt nichts an der Tatsache, dass wenn wir so Diskussionen haben, dann ist das normalerweise nie diese Art, wie wir mit den Leuten sprechen, sondern das, was wir gesehen haben, Milde und Sanftmut, Duldsamkeit, aber immer verbunden mit Lehrfähigkeit. Genau. Und dann wollte ich ja noch ein zweites Beispiel für eine öffentliche Debatte anführen. Das ist Apostelgeschichte 18. Ein gelehrter Jude namens Apollos aus Alexandrien kam nach Ephesus, hat dort in der Synagoge gepredigt und auch über Jesus Christus gepredigt. Und weil er gewisse Dinge noch nicht wusste, hatten ihn das Ehepaar Aquila und Priscilla zu sich nach Hause eingeladen und ihn weitergeführt. Sie haben als Ehepaar ihn unterwiesen in den Punkten, wo er nicht Klarheit hatte. Und dann lesen wir Apostelgeschichte 18, Vers 27.
Glaubenden durch die Gnade sehr behilflich, denn kräftig widerlegte er die Juden öffentlich, indem er durch die Schriften bewies, dass Jesus der Christus ist.
Danke. Also, dieser Apollos wollte dann weiter nach Achaia, und zwar nach Korinth. Er wusste eben offensichtlich von Aquila und Priscilla, wie die Situation in Korinth ist. Die waren ja vorher längere Zeit zusammen mit Paulus in Korinth und haben die Aufbauarbeit dort erlebt. Und Apollos hat gesehen, das ist genau mein Arbeitsfeld. dort muss ich hin. Da wurde ihm ein Empfehlungsbrief geschrieben und da ging er dorthin. Und Vers 28 erklärt, warum er durch die Gnade den Gläubigen sehr behilflich war. Kräftig widerlegte er die Juden öffentlich. Das waren also öffentliche Debatten, aber von seiner Seite nicht Wortkrieg. Und da hat er öffentlich diese Argumente zum Boden geschmettert. Das griechische Wort drückt das aus, dass die Argumente also eben runtergeschmissen wurden und so widerlegt. Und dann wird weiter gesagt, er bewies, dass Jesus der Christus, Christus ist lateinisch-griechisch für Messias, der Messias ist. Also er hat anhand des Alten Testaments den Beweis erbracht, Jesus Christus wird im Alten Testament prophezeit und man kann das beweisen, anhand der erfüllten Prophetie. Das Wort hier für beweisen ist deiknymi, das heißt etwas ganz offensichtlich, anschaulich darlegen und zwar so deutlich, dass es eben beweiskräftig ist. Das ist die genaue Bedeutung von deiknymi. Das heißt nämlich zeigen und dann beweisen. Paulus hatte auch so öffentlich bewiesen in Apostelgeschichte 9, wenn wir kurz aufschlagen. Gerade nach seiner Bekehrung hat er begonnen, in Damaskus, in den Synagogen zu predigen. Liest du, Sven, Apostelgeschichte 9, 19.
Und nachdem er Speise zu sich genommen hatte, wurde er gestärkt. Er war aber einige Tage bei den Jüngern in Damaskus und sogleich predigte er in den Synagogen Jesus, dass dieser der Sohn Gottes ist. Alle aber, die es hörten, gerieten außer sich und sagten, ist dieser nicht der, der in Jerusalem die zugrunde richtete, die diesen Namen anrufen, und dazu hierher gekommen war, sie gebunden zu den hohen Priestern zu führen. Saulus aber erstarkte umso mehr und brachte die Juden, die in Damaskus wohnten, in Verwirrung, indem er bewies, dass dieser der Christus ist.
Jawohl, also schon eindrücklich. Anhand des Alten Testamentes beweist ihr, dass Jesus Christus der Messias ist. Und hier steht auch das Wort beweisen. Das ist ein anderes Wort als in Apostelgeschichte 18. Es ist nicht deiknymi, sondern symbibazo. Symbibazo bedeutet im Wörterbuch grundsätzlich mal zusammenbringen. Und dann bedeutet es zweitens eine Schlussfolgerung ziehen. Und drittens beweisen. Das drückt genau den ganzen Vorgang aus. Also der Apostel Paulus hat ganz viele Bibelstellen aus dem Alten Testament zusammengebracht, erfüllte Prophezeiungen. Nicht nur eine oder zwei, sondern viele. Dann wird es richtig beweiskräftig. Und weiter hat er den Schluss gezogen, in dem Fall ist Jesus von Nazareth, der diese Prophezeiungen erfüllt hat, der Messias. Und diese Schlussfolgerung war so zwingend, dass man sie eben als Beweis bezeichnen kann. Und wir haben gelesen, er brachte die Juden dort in Verwirrung. Ich würde dort ein bisschen anders übersetzen. Es bedeutet in Verwirrung bringen oder außer Fassung bringen. Es ist so, das Wort Gottes bringt nicht Verwirrung. Aber das Wort Gottes kann außer Fassung bringen. Und nicht wahr? Das Wort kann beides bedeuten. Und man muss immer als Übersetzer das nehmen, was passt zum ganzen Zusammenhang der Schrift. Und dann ist es eben nicht Verwirrung, sondern die Leute sind einfach sprachlos. Die sind einfach überwältigt, wie das möglich ist, anhand der Bibel das so zu beweisen. Ja, ich musste mir das so vor einiger Zeit überlegen. Akzeptiere ich das? Ich wurde angefragt für eine öffentliche Debatte mit einem Rabbiner aus Berlin, der auf YouTube behauptet, Jesus werde im Alten Testament nicht prophezeit. Jesaja 53 spricht nicht von dem Messias. Und das wird doch von einigen angeschaut. Da wurde ich angefragt, ob ich eine öffentliche Debatte auf YouTube machen würde. Und ich habe solches Angebot auch schon weggewiesen, gerade wegen dem Gedanken, das könnte zum Verderben der Zuhörer sein. Und da habe ich dann doch die Überzeugung gehabt, doch, das ist richtig in diesem Fall. Und das sind auch viele Muslime, die solche Debatten verfolgen. Und der diese Debatte organisiert, das ist ein irakischer Christ. Und er hat gesagt, wir haben vor einiger Zeit eine solche Debatte gehabt und ein Muslim hat gesagt, wenn man ihm ganz klar zeigen kann, dass Jesus im Alten Testament vorausgesagt war, dann will ich Christ werden. Und das hat er auch gemacht. Ja, also das ist für Muslime sehr wichtig zu sehen, dass Jesus Christus im Gegensatz zu Muhammad im Alten Testament vorausgesagt ist. Und darum werden das viele Muslime werden das verfolgen und natürlich auch Juden aus verschiedenen Synagogen in wohl vor allem Deutschland. Ja, aber eben, das sind Dinge, die man nicht einfach entscheidet, so locker vom Hocker, weil wir hier lesen, dies bringe in Erinnerung, indem du ernstlich vor dem Herrn bezeugst, nicht Wortstreit zu führen. Wurde auch gefragt für eine öffentliche Debatte mit einem Bruder über ein kontroverses Thema. Und da habe ich gesagt, mache ich nicht. Und es ist auch so, dass ich über Livestream und so weiter nie Brüder, die den Herrn lieben und sein Wort lieben, in einem Punkt, wo ich nicht einverstanden bin, sie namentlich erwähne. Das bringt nur Schaden. Aber eben jetzt so in dem Sinn, wie das Apollos gemacht hat, das ist eine Möglichkeit, aber die man auch nicht einfach so ganz ohne innere Übung akzeptiert. Weil das darf eben nicht sein. Darum sagt Paulus, indem du ernstlich vor dem Herrn bezeugst, nicht Wortstreit zu führen, was du nichts nützt ist. Das ist wirklich ein Bekenntnis, ablegen vor dem Herrn, das möchte ich nicht, das ist ein No-Go. Wir streiten nicht mit anderen Leuten. Ja, gehen wir doch weiter zum Vers 15, liest du ihn nochmals vor. Sven,
befleißige dich, dich selbst Gott als bewährt darzustellen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit recht teilt.
Ja, also auch hier haben wir wieder einen Befehl. Vorhin hatten wir, bringe in Erinnerung, bezeuge ernstlich, das ist eigentlich ein Befehl, einfach als Partizip formuliert. Und jetzt haben wir wieder einen dritten Befehl, nur in diesem kurzen Abschnitt, den wir vor uns haben. Nämlich? Ja. Er soll fleißig sein. Er soll Energie, Mühe anwenden. Wozu? Ein Facharbeiter zu sein. Nicht wahr? Das heißt hier, befleißige dich, dich selbst Gott als bewährt darzustellen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat. Da steht Arbeiter, du hast schon gesagt Facharbeiter, denn das Weitere macht das klar. Es geht nicht um irgendjemanden, der eine Dienstleistung erweist, sondern der etwas ganz ausgesprochen gut kann. Nämlich, was muss er tun?
Das Wort der Wahrheit recht teilen.
Jawohl, das Wort der Wahrheit recht teilen. Und glücklicherweise hat die Elberfelder hier in der Fußnote eine noch wörtlichere Übersetzung. Da steht nämlich, eigentlich in gerader Richtung schneidet. Also ein Facharbeiter, der etwas versteht von Material schneiden. Und das braucht eben Ausbildung, das braucht Präzision, das braucht Zuverlässigkeit und so weiter. Darum sagt Paulus, befleißige dich, ein solcher Arbeiter zu sein, der vor Gott bewährt ist. Also auf den man zählen kann, dass er das eben wirklich gut und gewissenhaft tut. Ebenso wie solche, die eine Berufslehre gemacht haben und da 3 oder 4 Jahre Dinge gelernt haben. Die mussten das zwar immer wieder tun, immer wieder, mühsam, aber die haben das dann gelernt und dann kann man auf solche Leute im Betrieb zählen, in der Fabrik zählen. Die machen das perfekt, wenn die Teilchen so und so bearbeitet werden müssen. Und hier geht es darum, eben ganz gerade schneiden können. Und das Material ist das Wort der Wahrheit. Nun, wann müssen wir die Bibel schneiden in gerader Richtung? Ein Beispiel. Das Alte Testament spricht über Gottes Volk, Israel. Das Neue Testament spricht über Gottes Volk, die Gemeinde. Und das ist nicht das Gleiche. Aber es gibt ganz viele, die sagen, natürlich ist das das Gleiche. Die Kirche, die ist im Alten Testament die Gesamtheit der Gläubigen und das geht rüber ins Neue Testament und da wird das Gemeinde genannt, aber das ist im Prinzip einfach das Gleiche. Nein, die Bibel macht ganz klar, das Volk Israel im Alten Testament ist nicht dasselbe wie die Gemeinde. Und wie können wir das beweisen? Matthäus 16, da spricht der Herr Jesus zum ersten Mal in den Evangelien über die Gemeinde. Man kann auch mit Kirche übersetzen, aber wichtig ist einfach, dass man weiß, was damit gemeint ist. Nicht ein Haus mit einem Turm, sondern die Gesamtheit der Erlösten im Neuen Testament. Aber schauen wir, Matthäus 16, Vers 18. Liest du, Sven?
Aber auch ich sage dir, du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Versammlung bauen, und die Pforten des Hades werden sie nicht überwältigen.
Danke. Also, hier wird die Gemeinde erwähnt, oder man kann auch Ekklesia übersetzen mit Versammlung oder Kirche, wie gesagt. Aber der Jesus sagt hier, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Zukunft. Nicht habe ich gebaut. Oder baue ich. In dem Moment, Matthäus 16, gab es gar noch keine Gemeinde. Und wenn wir die Bibel weiterlesen im Neuen Testament, sehen wir dann, ab Pfingsten beginnt die Gemeinde. Und das ist nicht das irdische Volk wie Israel, sondern das himmlische Volk. Epheser 3 zeigt uns, dass die Gemeinde nach Gottes Ratschluss eben ein Volk ist mit himmlischer Berufung und himmlischer Verheißung. Israel wurde gesegnet, man kann sagen, mit allen irdischen Segnungen. Und wenn man das Buch Josua liest, wo das Volk Israel nach dem Auszug aus Ägypten und der Wüstenwanderung ins Land hineinging, dann sehen wir, wie Gott schließlich seine Verheißungen von Segen für Israel erfüllt hat. Das waren irdische Segnungen und ein irdisches Land. Aber die Gemeinde ist gesegnet mit jeder himmlischen Segnung. Epheser 1, Vers 3 sagt, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus. Und dann werden viele dieser Segnungen aufgezählt. Das sind keine irdischen Segnungen. Aber wenn man dazu lesen würde, 5. Mose 28, Verse 1 und folgende, da werden all die Segnungen aufgezählt, die Gott Israel geben will, wenn sie gehorsam sind. Können wir das vielleicht beispielsweise mal lesen? Nicht alles, aber beispielsweise. 5. Mose 28. Die Verse 1 bis 14 beschreiben den Segen. Liest du mal Vers 1.
Und es wird geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, fleißig gehorchst, dass du darauf achtest, alle seine Gebote zu tun, die ich dir heute gebiete, so wird der Herr, dein Gott, sich zur Höchsten über alle Nationen der Erde machen. Und alle diese Segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst.
Und jetzt kommt es ganz konkret. Bitte?
Gesegnet wirst du sein in der Stadt und gesegnet wirst du sein auf dem Feld. Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes und die Frucht deines Landes und die Frucht deines Viehs, das Geworfene deiner Rinder und die Zucht deines Kleinviehs. Gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrog. Gesegnet wirst du sein bei deinem Eingang und gesegnet wirst du sein bei deinem Ausgang.
Und so weiter und so fort. Alles irdische Segnungen. Und nun, wenn jetzt jemand sagen würde, das hat ein Christ zu erwarten, wenn er treu mit dem Herrn den Weg geht. Da muss man sagen, das stimmt überhaupt nicht. Das kann so sein, dass der Herr so irdisch segnet, aber dann ist das ein Supplement, ein Zusatz, der im Neuen Testament nicht verheißen ist, auf den man sich nicht als Recht, als Anrecht berufen könnte. Aber für Israel war das so. Irdisches Volk, irdische Segnungen. Und die Gemeinde, himmlisches Volk, himmlische Segnungen. Und so gab es für Israel bei Treue auch die Verheißung für Gesundheit. Zum Beispiel, schlagen wir auf, 2. Mose. Gott stellt sich dort Israel vor mit einem wunderbaren Doppelnamen. Adonai Rofecha, der Herr, dein Arzt, oder der Herr, der dich heilt. 2. Mose 15, Vers 26. Bitte, Sven.
Wenn du fleißig auf die Stimme des Herrn, deines Gottes, hören wirst und tun wirst, was recht ist in seinen Augen und seinen Geboten gehorchen und alle seine Satzungen halten wirst, so werde ich keine der Krankheiten auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe, denn ich bin der Herr, der dich heilt.
Ja, also das ist eine Verheißung bei Treue, Verschonung vor Krankheit. Und nun, wenn heute jemand sagen würde, ein Christ, der treu mit dem Herrn lebt, hat Anrecht auf Gesundheit. Gut, viele von uns sind gesund. Aber niemand könnte sagen, ich habe eine Verheißung im Neuen Testament, auf die kann ich mich berufen, darum muss ich gesund sein. Da ist es ein Supplement, ein Geschenk dazu. Aber eine solche Verheißung kennt die Gemeinde nicht. Und jetzt sieht man, welchen Schaden man anrichtet, wenn man nicht ein Facharbeiter ist, bewährt vor Gott, der das Wort der Wahrheit gerade schneidet und man behauptet, doch, du solltest eigentlich aus dem Rollstuhl aufstehen können. Und jetzt schon 2 Jahre bist du Christ und bist immer noch nicht draußen. Dich hindert etwas. Das ist der Unglaube. Und so werden Leute kaputt gemacht, geistlich zerstört. Und wir sehen, das ist ganz verheerend, wenn man diese Belehrung, Facharbeiter, der das Wort der Wahrheit gerade schneidet, nicht befolgt. Und weitere Beispiele wären, wenn wir die Bibel durchstudieren, sehen wir, dass die Heilsgeschichte eingeteilt ist in verschiedene Epochen. Und da gibt es manche, die sagen, nein, das ist überhaupt nicht richtig. Es gibt einfach das Alte und das Neue Testament, aber diese Unterscheidung von verschiedenen Epochen, das wäre Dispensationalismus. Und das ist eigentlich etwas ganz Unbiblisches und überhaupt eine Erfindung von John Nelson Darby. Nun, schlagen wir mal auf. Epheser 1. Da spricht der Apostel über die Auferstehung des Herrn Jesus und über die Tatsache, dass er sich als Mensch zu Rechten Gottes im Himmel gesetzt hat und dort diesen Platz eingenommen hat. Epheser 1, 21. Bitte.
Über jedes Fürstentum und jede Gewalt und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen, und hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Versammlung gegeben, die sein danke. Leib ist.
Das reicht, ja, danke. Also es geht vor allem jetzt um diesen Ausdruck. Der Herr hat diesen höchsten Platz eingenommen, über jeden Namen, der genannt wird, in diesem Zeitalter und auch in dem zukünftigen Zeitalter. Also hier werden zwei Epochen unterschieden. Die Epoche jetzt und eine zukünftige Epoche. Und wenn man also sagt, nein, Dispensationen gibt es nicht, verschiedene Zeitalter, es ist einfach Altes und Neues Testament, fertig. Muss man sagen, das stimmt ja gar nicht. Hier im Neuen Testament wird gesprochen über dieses Zeitalter und es wird noch ein zukünftiges geben. Und wenn wir das jetzt noch offen halten, Epheser 1, und wir nehmen dazu Kolosser 1, und dort lesen wir etwas über das Geheimnis Christus in euch, das Gott in der jetzigen Zeit mitgeteilt hat. Aber von diesem Geheimnis wird gesagt in Kolosser 1, Vers 26.
Das Geheimnis, das von den Zeitaltern und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen offenbart worden ist, denen Gott kundtun wollte, welches der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses ist unter den Nationen, das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit.
Danke. Also, hier wird gesagt, dieses Geheimnis ist früher verborgen gewesen. Vers 26. Jetzt aber seinen Heiligen offenbart worden. Das Geheimnis Christus in euch ist also etwas, das man im Alten Testament nicht finden wird. Es ist erst jetzt neutestamentlich mitgeteilt worden, von Gott offenbart worden. Aber der Apostel sagt, früher, er sagt nicht einfach früher war das verborgen, sondern er sagt, das Geheimnis, das von den Zeitaltern her und von den Geschlechtern, von den früheren Generationen her verborgen war. Also er sagt, von den Zeitaltern her, das ist Mehrzahl. Dann sind es mindestens zwei. Ja, wir haben ja in der Primarschule gelernt, in der Grundschule. Es gibt im Deutschen Einzahl und Mehrzahl. Einzahl, das sind Dinge, die einmal vorkommen. Und Mehrzahl, das sind Dinge, die zwei, drei, vier, tausend oder auch Millionen Mal vorkommen. Also ist es klar, von den Zeitaltern sind es mindestens zwei. Hier spricht also der Apostel Paulus über zwei Zeitalter in der Vergangenheit. In Epheser 1 spricht er von diesem Zeitalter und dem zukünftigen. Und damit haben wir mindestens vier Zeitalter, die man unterscheiden muss, eben gerade schneiden muss. Und was interessant ist, auf dem jüdischen Hintergrund wird das ganz besonders plastisch. Die Rabbiner früher schon haben immer gesprochen von Haolam Hazeh, dieses Zeitalter, und Haolam Haba, das zukünftige, das kommende Zeitalter. Mit dem Ausdruck dieses Zeitalter haben sie gemeint, die Zeit, in der wir jetzt leben. Und das zukünftige Zeitalter, das ist die Epoche, wenn der Messias kommt als König, nach Daniel 7, 13, auf den Wolken des Himmels, um die Weltherrschaft zu übernehmen. Und das ist neutestamentlich das tausendjährige Friedensreich. Offenbarung 20 spricht über das tausendjährige Reich. Christus wird auf der Erde tausend Jahre regieren. Also, das wird neutestamentlich bestätigt. Diese rabbinische Ansicht war richtig. Es gibt auch viele rabbinische Ansichten, die sind falsch. Und der Herr Jesus hat in Markus 7 solche Ansichten ganz scharf und klar angegriffen, weil sie der Schrift widersprachen. Aber dieses Zeitalter, das zukünftige, das entspricht dem, was die Bibel sagt. Und übrigens nicht nur in Epheser 1, auch in Matthäus 12, in Lukas 18 wird diese Unterscheidung zum Beispiel gemacht. Und damit ist klar, die Behauptung, Dispensationalismus sei nicht biblisch und man sollte nicht verschiedene Epochen unterscheiden, ist einfach falsch. Und was hat das als Folge? Nun, dadurch wird unser Blick geschärft. Jedes Zeitalter hat eine eigene Hausordnung. Und da gelten gewisse Regeln, die nicht zu allen Zeiten gelten. Zum Beispiel, wenn die Bibel beginnt mit der Schöpfung, da sehen wir, dass Gott den Menschen als Speisezettel angibt, vegetarische Nahrung, Früchte und Pflanzen überhaupt. Also Kraut und Samen. Aber wenn wir weiterlesen, nach der Sintflut, wo Gott wieder einen Bund schließt mit Noah, dann ist es so, dass Gott Anweisung gibt, alles Fleisch darf man essen, einfach nicht nach dem Schlachten das Blut noch zurückholen. Aber man darf Fleisch essen. Also da ist die Fleischnahrung erlaubt. Und nun könnte jemand kommen, ja seht ihr, Gott hat in der Schöpfung nur vegetarisch, nur das vegetarische Essen freigegeben und nicht das Fleisch. Also wäre es falsch, wenn jemand heute Fleisch isst. Ja? Aber das war eine Irrlehre. Weil man eben nicht unterscheidet, das war für die Zeit ab der Schöpfung bis zur Sintflut. Aber ab der Sintflut wurde das geändert. Und wenn man diese Unterscheidung nicht macht, dann kann man Irrlehren reinbringen. Und es gibt Leute, die wollen vegetarische Ernährung in die Gemeinde reinbringen. Als ein Befehl. Das geht gar nicht. Ist völlig gegen die Schrift. Also man muss ganz klar unterscheiden, diese Zeitalter. Und ein weiteres Beispiel, es gibt viele Christen, die sagen, das tausendjährige Friedensreich, das ist heute. Also Offenbarung 20, das ist heute, Christus ist im Himmel und er regiert und wir sind in dem Reich Gottes. Und dann muss man sagen, ja, aber das stimmt doch nicht. In Offenbarung 20 steht ja 1000 Jahre und jetzt wären wir ja schon über dem Jahr 2000. Ja, das ist nur symbolisch gemeint. Ach so. Dann sind die Zahlen nicht das, was sie sind. Okay? Aber noch mehr. Es heißt dort, der Teufel wird gebunden sein. 1000 Jahre. Und erst nach 1000 Jahren wird er wieder freigelassen werden, um die Völker zu verführen zum Krieg. Ja, und die sagen, wir sind heute im tausendjährigen Reich. Der Teufel ist los. Nicht nur in der Ukraine. Überall. Wie kann man so etwas behaupten, wir leben im tausendjährigen Reich, Satan ist gebunden? Das ist überhaupt nicht wahr. Und dort sehen wir klar, nach 1000 Jahren wird der Satan freigelassen und dann gibt es wieder Krieg. Der letzte Aufstand von Gog und Magog, Offenbarung 20. Also, man bringt so ein fürchtliches Chaos rein. Und die katholische Kirche hat das auch gelehrt in der Vergangenheit. Wir sind in diesem tausendjährigen Reich und darum muss die Kirche herrschen. Und darum hat man Politik betrieben. Die Kirche hat Kaiser ein- und abgesetzt. Die Kirche hat zum Schwert gegriffen. Alles vollkommen unerlaubt nach der Bibel. Aber warum? Eben, wir haben gelesen, wir müssen Arbeiter sein, die das Wort der Wahrheit in gerade Richtung schneiden. Und es ist ganz verheerend, was herauskommt, wenn man das nicht macht. Einmal hat mir eine Bibelschülerin gesagt, mein Dozent hat uns erklärt, dass das tausendjährige Reich jetzt schon ist. Und da habe ich ihr gesagt, geh in den Zoo mit Stroh, ich hätte besser gesagt Heu, und mit Fleisch. Halt das dem Löwen hin und wenn er das Heu nimmt, dann sind wir im tausendjährigen Reich nach Jesaja 11. Und sonst nicht. Und so könnte es klar werden. Aber wir sehen, das sind jetzt einfach Beispiele davon. Es gäbe noch viel, viel mehr. Das ist etwas ganz grundsätzlich Wichtiges, dass man eben diese Unterscheidungen, die die Schrift macht, auch macht. Lesen wir nochmals Vers 14 in 2. Timotheus 2. Vers 15 meine ich natürlich.
Befleißige dich, dich selbst Gott als bewährt darzustellen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit recht teilt.
Also, und wenn man das eben nicht macht, dann muss man sich schämen. Jetzt gehen wir weiter, Vers 16.
Die ungöttlichen, leeren Geschwätze aber vermeide, denn sie werden zu weiterer Gottlosigkeit fortschreiten und ihr Wort wird um sich fressen wie Krebs, unter welchen Hymenäus ist und Philetos, die von der Wahrheit abgeirrt sind, indem sie sagen, dass die Auferstehung schon geschehen sei und den Glauben einiger zerstören.
Danke. Also wieder ein Befehl. Vers 16, was?
Vermeide.
Wir müssen etwas vermeiden. Was hier? Ungöttliche, leere Geschwätze. Und das ist aktuell. Wenn man sich Predigten anhört und Dinge hört, wie da eben in einer Lockerheit und in einer Ehrfurchtslosigkeit über Gott und sein Wort gesprochen wird oder sogar Witze gemacht werden, das geht gar nicht. Das ist genau das. Ungöttliche, leere Geschwätze vermeide. Und er sagt, das sind eben Dinge, die bleiben nicht einfach stehen. Die entwickeln sich. Das schreitet fort. Und dann sagt er überhaupt, eben falsche Belehrungen sind wie ein Krebs, der um sich frisst. Und da erwähnt er zwei Beispiele, Hymenäus und Philetus. Oh, er nennt sie öffentlich, mit Namen. Ja? Ja, aber wie ist das zu vereinbaren? In Matthäus 18, schlagen wir mal auf, da sagt doch der Herr Jesus, wie man, mit welcher Diskretion man umgeht, wenn Probleme da sind zwischen zwei Menschen. Matthäus 18, da spricht der Herr Jesus zum zweiten Mal in den Evangelien über die Gemeinde, die Ekklesia. Lies du Vers 15.
Wenn aber dein Bruder gegen dich sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, hast du deinen Bruder gewonnen. Wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit durch den Mund von zwei oder drei Zeugen jede Sache bestätigt werde.
Ja, und vielleicht noch Vers 17 dazu.
Wenn er aber nicht auf sie hört, so sage es der Versammlung. Wenn er aber auch auf die Versammlung nicht hört, so sei er dir wie der Heide und der Zöllner.
Danke. Also hier wird klar gesagt, wenn dein Bruder gegen dich sündigt, dann geht man nicht hausieren, sondern geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Diskretion ist notwendig. Nicht ausbreiten. Und es kann ja sein, dass das eine Klärung gibt und dann ist das eigentlich erledigt, wenn das in Ordnung gebracht wird. Vers 16 sagt aber, wenn er auf dich nicht hört, dann kannst du das nicht einfach ausbreiten. Aber du kannst noch einen oder einen zweiten dazu nehmen. Dann sind eben zwei oder drei Zeugen, wie das nötig ist, nach dem Grundsatz von 5. Mose 19, Vers 15. Alles in Israel vor Gericht musste durch mindestens zwei, besser drei Zeugen bestätigt sein. Und dieser Grundsatz geht durch die ganze Bibel hindurch, auch durchs Neue Testament. Und hier haben wir es auch wieder. Also, zwei oder drei Zeugen und da wird diese Sache geklärt. Aber wenn das auch nicht reicht, und natürlich wichtig ist, es geht hier nicht um eine Mücke, die man jetzt zu einem Elefanten macht, sondern das müssen schon handgreifliche Sachen sein. Aber schließlich wird das vor die Gemeinde gebracht. Und wenn er da auch nicht hört, dann wird er ausgeschlossen. Und die Sache ist öffentlich. Und das ist der Punkt. Wenn etwas im Privaten ist, im Verborgenen, dann müssen wir es auch so behandeln. Aber wenn Dinge bereits in der Öffentlichkeit sind, dann ist das etwas ganz anderes. Dass dieser Hymenäus falsche Lehren brachte und auch der Philetus, das war allgemein bekannt. Und darum kann Paulus sie auch namentlich nennen. Und wir wissen ihren Namen bis heute. Wir haben das auch später in 2. Timotheus 4. Liest du das vor? Vers 14.
Alexander der Schmied hat mir viel Böses erwiesen. Der Herr wird ihm vergelten nach seinen Werken.
Nach Vers 15.
Vor ihm hüte auch du dich, denn er hat unseren Worten sehr widerstanden.
Danke. Also dieser Alexander, das war öffentlich bekannt, dass das ein Gegner war von Paulus. Und Paulus muss Timotheus auch warnen. dieser Mann ist echt gefährlich. Du musst aufpassen bei dem Mann. Und das ist einer, der wirklich massiv Widerstand leistet gegen die Wahrheit des Wortes Gottes. Also, wir sehen, es gibt Unterschiede und es gibt Situationen, wo Namen auch öffentlich genannt werden müssen. Und das macht der Apostel hier. Und er sagt, das sind eben solche Leute, deren Wort um sich frisst wie ein Krebs. Die Elberfelder hat hier eine Fußnote. Eigentlich Gangrän. Also hier ist nicht das zu verstehen, was wir heute als Krebs bezeichnen, sondern eine andere Krankheit, aber auch schlimm. Gangrän, also das Wort Gangrenos auf Griechisch, bedeutet wörtlich das Wegfressende. Und das ist eine Gewebenekrose. Also Gewebe stirbt ab, und zwar wegen Blutunterversorgung. Und dann bewirkt das, dass das Gewebe verwest, am lebendigen Leib, verwest, und es kommt sogar zu einer Autolyse, das ist eine Selbstverdauung. Also schrecklich, und das alles wegen Hämoglobinmangel. Und es kann sich dann auch schwarz verfärben. Das sieht furchtbar aus. Kann man auf dem Internet nachschauen, wie das aussieht. Und man unterscheidet hauptsächlich drei Typen. Der trockene Typ, das ist, da gibt es Wasserverlust, und dann schrumpft die Haut und trocknet so lederartig ein. Man nennt das Mumifizierung. Also das bei einer Mumie, nicht wahr? Diese schreckliche schwarze Haut, das sieht genauso aus. Und dann gibt es noch den feuchten Gangrän. Dort gibt es einen starken Bakterienbefall. Und dann ist das eben nicht so trocken wie das Lederartige, sondern es sieht alles so flüssig aus, aber ist sehr, sehr gefährlich. Wenn diese Infektion in die Blutbahn kommt, dann kann das bis zum Tod führen. Und der dritte Typ ist der Gasbrand. Da gibt es Blattern, und Bakterien bewirken ebenso Blasen, in die sie ihr Gas abgeben. Auch ganz furchtbar. Und wie muss man dagegen vorgehen? Man muss also im schlimmsten Fall amputieren, abschneiden. Man kann auch antiseptische Maßnahmen ergreifen, wenn es noch genug früh ist, also wo man eben die Bakterien abtötet, und oder einfach das Gewebe, das tote Gewebe herausschneidet. Nekrotomie. Und das müssen wir vor Augen haben. Dieser Gangrän, der eben fortfrisst und dazu führt, dass Glieder amputiert werden müssen. Also wirklich grausam. Und so sehen wir, also falsche Lehren, die sind nicht statisch, sondern die haben eine Entwicklung. Das geht weiter. Und das können wir auch durch die Kirchengeschichte hindurch zeigen. Wenn irgendetwas beginnt an einem Ort, wo man von der Schrift abweicht, das bleibt nicht stehen. Das geht weiter. Und so kann man auch in manchen bibeltreuen Gemeinden kann man sehen, oh, jetzt ist schon dieses Stadium erreicht. Jetzt kann man ziemlich deutlich voraussehen, was das nächste und das übernächste Stadium sein wird. Und zwar, indem man schaut, wie das war in der EKD in Deutschland. Das war genauso. Stadium 1, dann kam Stadium 2, dann kam Stadium 3. Ich muss jetzt gar nicht konkrete Beispiele bringen. Also wirklich, das ist sehr grausam, das zu sehen. Und wir lesen hier von Hymenäus und Philetus, die also genau solche Irrlehrer waren, die sind von der Wahrheit abgeirrt. Und dann haben sie behauptet, die Auferstehung sei schon geschehen. Wow, was haben die gemacht? Also die Auferstehung ist ein biblisches Thema. Aber die haben gesagt, das ist nicht für die Zukunft, das ist schon jetzt. Ja, aber unsere Leute sind ja immer noch im Grab. Ja, natürlich, aber Auferstehung bedeutet eben etwas anderes. Im übertragenen Sinn. So werden also Begriffe umgedeutet. Das ist ganz typisch für die liberale Theologie. Da spricht man über die Auferstehung von Jesus Christus. Man spricht über Jesus Christus, der Sohn Gottes. Und wenn man dann ganz zuhört, was heißt das? Er ist der Sohn Gottes. Das war ein Mensch, der Gott ganz besonders nah war. Näher als andere. Und so ist er der Sohn Gottes. Das ist etwas ganz anderes, als was die Schrift sagt. Die Schrift sagt, Jesus Christus ist Gott und er ist im Verhältnis der Liebe zu Gott, dem Vater. Ich meine, Johannes 17 sagt der Herr Jesus, verherrliche du mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Sohn Gottes, Vater, das ist eine Beziehung in der Gottheit. Aber die benutzen genau die gleichen Ausdrücke und Wörter, nur meinen sie damit etwas anderes. Jesus Christus auferstanden? Nein, nicht im wörtlichen Sinn. Aber wenn ich dem Nächsten begegne und ihm mit Gunst, mit Freundlichkeit begegne, kann ich in ihm Christus erkennen. Christus lebt in unseren Gedanken weiter. So werden die Begriffe, alles wird umgedeutet. Und hier sehen wir so ein Beispiel, die Auferstehung ist schon geschehen, es wird umgedeutet. Und der Apostel sagt, und den Glauben etlicher zerstören. Das ist eben nicht einfach so ein bisschen Ansichtssache, sondern das führt dazu, dass der Glaube von Menschen kaputt gemacht wird, zerstört wird. Und nächstes Mal werden wir dann weiterfahren ab Vers 19. Das baut dann direkt auf dieser Situation, die hier vorgestellt wird mit Hymenäus und Philetus, mit solchen Irrlehren, die Lehren bringen, die wirklich zersetzend, zerstörend sind, wie ein Gangrän. Ja, dann wollen wir an dieser Stelle für heute schließen.